Erneute Reise durch Mazedonien und Griechenland. Als der Tumult sich gelegt hatte, rief Paulus die Jünger zusammen, um ihnen noch einmal Mut zuzusprechen. Dann verabschiedete er sich von ihnen und machte sich auf die Reise nach Mazedonien. Überall, wo er hinkam, nahm er sich viel Zeit, um mit den Christen zu reden und sie in ihrem Glauben zu ermutigen. Von Mazedonien aus reiste er nach Griechenland weiter und verbrachte dort 3 Monate. Als er sich daraufhin nach Syrien einschiffen wollte, erfuhr er, dass die Juden einen Anschlag auf ihn vorbereiteten. Deshalb änderte er seinen Plan und beschloss wieder, den Landweg über Mazedonien zu nehmen. Unter seinen Begleitern waren Sopater, der Sohn des Pyrrhus aus Pyröa, Aristarch und Sekundus aus Thessalonich und Gaius aus Derbe, außerdem Timotheus sowie Tychikus und Trophimus, beide aus der Provinz Asien. Sie alle reisten nach Troas voraus und warteten dort auf uns. Wir selbst segelten erst nach dem Fest der ungesäuerten Brote von Philippi ab. Nach 5-tägiger Fahrt legte unser Schiff in Troas an, wo wir wieder mit den anderen zusammentrafen und eine Woche lang blieben. Am letzten Abend, es war Sonntag, der erste Tag der Woche, kamen wir und die Geschwister der Gemeinde von Troas zusammen, um das Mahl des Herrn zu feiern. Paulus, der am nächsten Morgen weiterreisen wollte, sprach zu den Versammelten. Er hatte ihnen noch so vieles zu sagen, dass es darüber Mitternacht wurde. In dem Raum im Obergeschoss, in dem wir uns getroffen hatten, brannten zahlreiche Lampen. Ein junger Mann, er hieß Eutychus, saß am offenen Fenster. Als sich die Rede von Paulus immer mehr in die Länge zog, wurde er von Müdigkeit übermannt und sank in tiefem Schlaf. Er verlor das Gleichgewicht und fiel aus dem Fenster, 3 Stockwerke tief. Die Geschwister, die hinuntereilten und ihn aufhoben, konnten nur noch seinen Tod feststellen. Paulus, der ebenfalls hinuntergegangen war, legte sich auf ihn und umfasste den leblosen Körper mit beiden Armen. Dann sagte er zu den Umstehenden: Hört auf zu klagen, er lebt. Nachdem Paulus wieder ins Obergeschoss gegangen war, feierten sie das Mahl des Herrn. Paulus teilte das Brot aus und aß auch selbst davon. Danach sprach er noch lange mit den Versammelten. Als er sich schließlich von ihnen trennte, wurde es bereits hell. Den jungen Mann aber brachte man lebendig und gesund nach Hause. Dieses Erlebnis war für die Christen eine große Ermutigung.
Also wir machen weiter mit unserer Reise, weil heute einige Leute da sind, die noch nicht, die das erste Mal da sind, möchte ich kurz erklären, dass wir gerade die Apostelgeschichte, das Buch der Taten des Heiligen Geistes durch die Apostel chronologisch durchbesprechen. Wir wollen einfach schauen, wie Gott damals in so kurzer Zeit die gute Botschaft von Jesus Christus in die Welt gebracht hat. Wir können uns das heute gar nicht richtig vorstellen, ja? Dass das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus, in wenigen Jahren ohne moderne Medien die ganze damalige bekannte Welt rund ums Mittelmeer erreicht hat. Und einer davon, der das hauptsächlich betrieben hat, war der Paulus. Und der Apostel Paulus, den begegnen wir ja immer wieder in der Apostelgeschichte, ist auch heute der Mittelpunkt oder die wichtigste menschliche Person in dieser Geschichte. Ich muss kurz ein bisschen den Zusammenhang erklären, der vorher war. Der Titel heißt übrigens »Eine ermutigende Reise«. Wer eine Reise tut, kann viel erzählen, heißt es. Ja, wenn ihr jetzt vom Urlaub zurückgekommen seid, dann habt ihr viel zu erzählen, hoffentlich. Positive Sachen. Wir erzählen gerne, was wir erlebt haben. Und die Menschen haben damals sehr viel erlebt. Und der das aufgeschrieben hat hier, Lukas, war dabei. Er schreibt nämlich in diesem Text mehrmals wir. Ja? Und wir können sehen, dass Lukas ein Augenzeuge von Dingen war, die hier beschrieben sind. Übrigens, Lukas war ein Arzt. Er war vielleicht der Leibarzt des Paulus. Ja? Und auch das ist nicht ganz unwichtig bei den heutigen Texten, den wir da lesen, bei diesen heutigen Ereignissen. Rückblick. Paulus war vorher 2 Jahre in Ephesus. Ephesus liegt an der Westküste von Kleinasien und in dieser Stadt, wo ein großer Tempel der Göttin Artemis war, hat Paulus 2 Jahre lang gepredigt, gelehrt und gewirkt. Und wir können uns vielleicht erinnern an die vorletzte Predigt. Da heißt es, dass alle, die in Asien, das ist die Provinz Asia, das ist das heutige westliche Kleinasien, wohnten, alle Juden und Griechen, das Wort des Herrn hörten. Sie haben das Wort, das Evangelium, die gute Botschaft gehört. Und wir haben vielleicht auch noch die Erinnerung, Gott tat ungewöhnliche Wunderwerke durch die Hände des Paulus. Und das ist für uns natürlich auch immer wieder eine Herausforderung. Wie stehen wir dazu? Kann Gott wirklich sowas tun? Wir werden sehen, dass heute wieder ein Wunder passiert. Und ja, ich habe da ein bisschen knappern müssen. Was ist eigentlich? Was möchte Gott damit? Will er das? Ist das wirklich wahr? Und was will er uns damit sagen? Ein wichtiger Vers, der auch am Ende eines Abschnittes im vorigen Kapitel der Apostelgeschichte steht, heißt, so wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Das Wort des Herrn, die gute Botschaft, diese Nachricht, die Gott uns gibt, ist mächtig, steht hier. Sie wuchs, sie hat Wachstumspotenzial und sie ist kräftig. Ich wünsche mir, dass das Wort des Herrn, wenn es in mein Leben kommt, auch Wachstumspotenzial entwickelt. Ja? Das Wort hat ja die Macht und die Kraft, aber der Boden in meinem Leben ist nicht immer so fruchtbar dafür. Und ich wünsche mir, dass das auch heute passiert, dass das Wort des Herrn, das wir hier lesen, Macht in unserem Leben bewirkt, etwas macht, etwas verändert. Wir können sagen, dass die Zeit, die Paulus in Ephesus war, eine Erfolgsstory war. Damals sind wirklich große Dinge in Bewegung gekommen. Es haben viele Leute dieses Evangelium gehört, es hat aber natürlich auch einen großen Widerstand gegeben. Ein großer Tumult entstand, weil sich die Botschaft von Jesus, die Paulus über Jesus gebracht hat, natürlich im Widerspruch zu den heidnischen Kulten, die dort waren, gelaufen ist. Der Tumult war eigentlich vorprogrammiert. Paulus predigt ein Evangelium vom alleinigen Gott, dem Schöpfer des ganzen Universums, und von seinem in die Welt gekommenen Sohn Jesus Christus. Da haben die okkulten Praktiken, der Götzendienst und das, was alles in Ephesus sich abgespielt hatte, im Tempel der Artemis keinen Platz. Und die Silberschmiede, die hatten natürlich Geschäftsinteressen und sie merkten, dass das nicht zusammenpasst und haben diesen Tumult angezettelt. Davon haben wir letzten Sonntag gehört. Es ist zum Glück keine Verfolgung dadurch entstanden, aber Paulus musste weiterziehen. Also, Erfolgsstory in Ephesus mit Tumult am Schluss. Und jetzt beginnt eine neue, weitere Reise. Das ist übrigens die dritte Reise, die Paulus gemacht hat damals. Naja, das ist immer das Gleiche, man sieht es kaum. Er ist von geht nicht. Doch so. Er ist von, das war, daher war Ephesus, da ist Ephesus und er ist jetzt weitergezogen. Er ist nach Norden entlang der Küste und dann mit dem Schiff nach Philippi und so hinunter nach, zuerst Mazedonien, dann Achaia, das ist Griechenland, und das Gleiche wieder zurück. Das ist die Reise, über die wir heute sprechen. Warum? Eine lange Reise. Und die ist interessant, in der Bibel werden diese Reisen ja ziemlich ausführlich sonst geschildert, hier ganz kurz, eigentlich nur in ein paar Versen, erzählt Paul, der Lukas diese Reise. Wohin führt diese Reise? Nach Mazedonien, das heutige Nordgriechenland. Und es ist anzunehmen, dass Paulus dort die von ihm gegründeten Gemeinden in Philippi, Peröa und Thessalonich besucht hat. Haben wir schon alles gehört, was dort, wie sich das dort ereignet hat. Und das ist, er geht wieder hin. Warum? Werden wir gleich sehen. Und dann ging er weiter nach Griechenland. Hier steht Hellas, das Wort für Griechenland, sonst heißt es immer Achaia. Und die Hauptstadt von diesem Abschnitt des Römischen Reiches war Korinth. Er blieb dort 3 Monate, heißt es. Übrigens, in dieser Zeit ist der Römerbrief entstanden, den wir ja parallel dazu immer wieder besprechen. Griechenland und Korinth. Warum hat Paulus diese Reise unternommen? Schon im Vers 1 des heutigen Textes lesen wir, dass er den Jüngern Mut zusprach. Den Jüngern in Ephesus, wo er gerade weggeht, weil vorher der Tumult war, rief sie zusammen, um ihnen noch einmal Mut zuzusprechen. Dieses Wort ist interessant. Es kommt nämlich gleich im nächsten Vers auch. Überall, wo er hinkam, nahm er sich viel Zeit, mit den Christen zu reden, sie in ihrem Glauben zu ermutigen. Und dieses Wort ist ein zentrales Wort, auch in diesem Text, aber auch in der ganzen Bibel. Und ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, weil es ist ein kompliziertes Wort. Das heißt, parakalein, ich kann nicht Griechisch, aber ich habe es halt nachgelesen, ja. Und das heißt ermutigen, trösten, aber auch ermahnen, anflehen, anrufen, ersuchen, herbeirufen, an seine Seite zu Hilfe rufen. Ein Wort, das vieles bedeutet. Paulus ging hin, um zu ermutigen, aber auch um zu ermahnen, um zu rufen. Und wenn wir die Evangelien lesen, begegnet uns dieses Wort in einer anderen Version als Hauptwort, als Parakletos, der Tröster, der Fürsprecher, der Ermahner, der Anwalt, der Beistand. Und wir wissen alle, das ist der Heilige Geist. Es ist offensichtlich so, dass Paulus bewegt war, Ermutigung und Ermahnung weiterzugeben. Und irgendjemand hat einmal dieses Kunstwort Ermahnmutigung geprägt. Haben wir öfter hier schon gehört. Ja? Das ist das, was wir brauchen. Ermahnung und Ermutigung. Ermahnung allein kann kaputt machen. Wenn du immer nur von oben herab ermahnt wirst, denke ich an das, was ich als Vater oft falsch gemacht habe und noch immer mache. Ermahnen, baut nicht auf. Ja? Aber es muss auch sein, dass man die Wahrheit sagt und erträgt. Umgekehrt, Ermutigung brauchen wir alle. Es geht hier um die Ermahnung und Ermutigung. Vor 2 Wochen habe ich schon dieses Prinzip des Paulus, das er zu der Gemeinde in Thessalonich hatte und in seinem Brief beschrieben hat, erwähnt. Nämlich, dass er einerseits wie eine Mutter getröstet und wie ein Vater ermahnt hat, sich um die Einzelnen gekümmert hat. Und bitte jetzt nicht jetzt, mir da jetzt das einen Strick draus drehen, weil die Mutter tröstet und Vater ermahnt, das ist natürlich umgekehrt genauso möglich. Ja? Aber Paulus hat seine Rolle als Gründer dieser Gemeinden als wie eine Elternrolle empfunden. Er hat ja selber keine Familie gehabt, das schreibt er ja auch, aber er hat die Menschen, die durch sie zum Glauben gekommen sind, wie seine leiblichen Kinder betrachtet. Und er hat sie ermuntert, ermutigt und ermahnt. Und ich möchte noch einmal auf den ersten Thessalonicher Brief hinweisen, wo den Paulus relativ früh damals geschrieben hat und wo er schreibt, ihr wisst, dass wir uns um jeden Einzelnen von euch gekümmert haben, wie ein Vater um seine Kinder. Und etwas später schreibt er, und das ist jetzt wichtig für uns, auch ihr macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie er es ja jetzt schon tut. Liebe Geschwister, wir müssen einander ermutigen und ermahnen. Wir brauchen das. Ich brauche das. Ich habe nachgedacht, wo in meinem Leben habe ich diese Ermutigung und diese Ermahnung ganz praktisch erlebt. Und ich erinnere mich, als ich noch ein junger Christ war, so mit 18 Jahren, es hat einen Tag gegeben, wo ich nicht mehr beten konnte, nicht mehr mit Gott reden wollte, konnte, weil ich gedacht habe, er ist weg. Ich weiß, es gibt ihn, ich wusste es auch, ja. Aber ich gedacht, da ist eine Mauer, es geht nicht mehr, ich komme nicht durch. Und dann war ein Freund zu meiner Seite, der gesagt hat, das mache ich jetzt für dich. Und das hat mich durchgetragen. Eine Kleinigkeit, ich weiß, es war keine große Krise, aber ich habe einen Tag lang nicht mit Gott mehr reden können, aus irgendeinem Grund. Gott hat es über einen Freund überbrückt, ein Ermutiger. Und ja, es hat viele andere Dinge gegeben. Ich habe mehreres aufgeschrieben, aber ich will das jetzt nicht alle. Zum Beispiel, ich habe mich einmal in einer Krisenzeit ein bisschen in die psychologische Interpretation einer gescheiterten Beziehung versteigert. Ja, ich habe was analysiert und das war der Grund, das und das und das hast du falsch gemacht, das habe ich falsch gemacht und so weiter. Und dann ist mein Bruder gekommen und hat gesagt, hör auf damit. Schau auf Gott. Es bringt dir nichts, wenn du alles erfassen willst und alles verstehen willst. Ja? Lass es. Es hat mich freigemacht. Eine Kleinigkeit, ich weiß, es war nicht, ja, es gibt viele größere Krisen, ja, aber es hat mich wirklich ermahnt und er hat mich wirklich ermahnt und ermutigt und wieder zurechtgebracht. Und ich möchte einfach auch noch sagen, welches Vorrecht ist, wenn man in einer Ehe leben kann, wo auch der Partner an Jesus glaubt. Wie oft hat Irmgard schon gesagt, komm, weil ich bin ja so ein Mensch, der Probleme ein bisschen gerne auswälzt, ja, und immer wieder drüber nachdenkt und lang drüber diskutiert und nachdenkt und so weiter, grübelt. Und sie sagt dann einfach, komm, beten wir zuerst. Nicht zuerst die Probleme lösen, suchen, sondern beten wir zuerst. Und es ist wirklich Ermutigung, Ermahnung und Ermutigung. Das sind kleine Beispiele, aber du brauchst es auch. Du brauchst jemanden, der dich ermahnt und ermutigt. Wir brauchen einander. Das ist, was Paulus damals gemacht hat. Na, er ist der Apostel, er ist der wunderbare und bevollmächtigte Mensch und wir werden noch vieles jetzt oder einiges von ihm hören, aber wir brauchen das. Mit wem ist er gezogen? Das ist auch nicht ganz uninteressant. Mit wem? Wer waren seine Begleiter? Da gibt es einen Sopater, einen Aristarchus und einen Secundus. Sopater war aus Beröa, heutige Veria in Griechenland, Aristarchus und Secundus aus Thessalonich. Das sind Leute, die dort durch Paulus zum Glauben gekommen sind. Ein gewisser Gaius aus Derbe, ein Timotheus, der uns ja auch bekannt ist, aus Lystra. Das ist die andere Seite, das war in Kleinasien. Ein Tychikus und ein Trophimus aus Asien, das ist jetzt Ephesus wahrscheinlich, also dort war er 2 Jahre lang. Asien, die Provinz Asia ist ja nur ein Teil vom heutigen Kleinasien. Die sind mit ihm gegangen. Warum? Warum hat Paulus Mitarbeiter? Man kann sagen, ja, damit er Knechte hat. Aber das ist, glaube ich, nicht der richtige Ansatz. Auch er, und das schreibt er in den Briefen, wo er diese Namen immer wieder erwähnt und sagt, schick mir den, er ist mir eine Ermutigung. Der soll kommen. Der hat mir immer geholfen. Auch Paulus braucht diese Ermutigung. Das ist einer der Gründe. Ein anderer war, dass er wahrscheinlich zu der damaligen Zeit eine Geldsammlung gemacht hat, weil das schreibt er in seinen Briefen, um das Geld nach Jerusalem in die verarmte Jerusalemer Gemeinde zu bringen. Und da hat er in allen Gemeinden Geld gesammelt und es ist ganz gut, wenn dann einer mitgeht, der schaut, was mit dem passiert. Paulus ist also mit anderen, weil er auch nicht ein Alleinkämpfer war. Er war ein Teamworker. Übrigens, Lukas, der vermutlich aus Philippi war, ist auch dabei. Nicht immer, aber wir lesen ab Vers 11, dass er wir schreibt. Wir, die Wir-Berichte sind die Abschnitte im Lukas-Evangelium, wo in der Apostelgeschichte, die Lukas geschrieben hat, wo Lukas selbst dabei war. Und Lukas war eben auch ein Mitarbeiter und in seinem Hauptberuf Arzt. Eine lange Reise. Eine flexible Reise. Paulus hat vor, von Korinth über Kenchrea meistens, das war der Hafen an der Ostseite, wieder nach Jerusalem zu reisen mit dem Schiff. Jerusalem liegt ja nicht am Meer, aber da muss man in Caesarea oder Tyros oder so irgendwo anlegen und dann nach Jerusalem hinaufziehen. Und offensichtlich war es in der Zeit um das Passafest, oder eines der jüdischen Feste, und vielleicht wollte er zu dieser Zeit nach Jerusalem kommen, um die Gabe zu überbringen einerseits, diese Geldsammlung, andererseits vielleicht auch zu berichten und Freunde und Weggefährten zu treffen. Er fährt nicht mit dem Schiff, weil er erfährt, dass die Juden, seine Widersacher, die dem Evangelium feindlich gesinnt waren, sich abgesprochen haben, einen Anschlag auf ihn zu machen. Man kann sich vorstellen, dass auf solchen Schiffen, erstmal, die waren ja nicht so groß, und zweitens wurden sie ja von mehreren Menschen verwendet. Und zu dieser Zeit sind wahrscheinlich viele Juden nach Jerusalem gepilgert mit dem Schiff. Und was kann passieren auf einer Reise, wo Paulus mit vielen ihm feindlich gesinnten Juden am Meer ist? Ich kann mir gut vorstellen, dass er plötzlich im Meer ist und nicht mehr auf dem Schiff. Jedenfalls hat er weil es ihm zugetragen wurde, gesagt, nein, ich gehe über Land wieder zurück. Er ändert seine Pläne und auch wir haben ja schon gemerkt immer wieder, dass seine Reisepläne von Gott geändert wurden. Manchmal durch einen Traum oder durch Leute, die ihm was sagen, und hier durch eine Indiskretion, ja, würde man heute sagen. Es ist ihm was verraten worden und er ändert sich. Bist du eigentlich flexibel? Bist du flexibel, wenn du einen Plan hast, so soll es sein, das werde ich jetzt studieren, dann werde ich Familie gründen, dann werde ich ein Haus bauen, dann kommen Kinder. Ich habe jetzt einfach so Manche haben solche Pläne, gell? Aber du musst flexibel sein, es kann ganz anders kommen. Gott kann das ganz anders machen. Sind wir flexibel in unserer Reise? Sind wir bereit, uns auf neue Gegebenheiten einzustellen? Die meisten haben ein Navi, oder? Im Auto oder am Handy oder so irgendwie. Wir haben Navigationsgeräte. Die modernen Navigationsgeräte reagieren auf neu aufgetretene Situationen. Sprich, es kann ein Stau sein vor uns auf der Autobahn und dann sagt das Navi jetzt vorab und nimmt die Umleitung. Super. Ich bin immer gescheiter als das Navi. Ich glaube immer, ich bin gescheiter. Ich mache immer das Gegenteil. Aber es ist wirklich oft eine Hilfe. Manchmal auch nicht. Aber gut, Navigationsgeräte sind nicht die Bibel. Aber wir sollten wirklich flexibel sein in unserem Leben, wenn Gott uns neue Wege zeigt. Es ist nicht so, dass wir einen Fernscheinwerfer von Gott bekommen haben, der uns bis zum Ende des Lebens zeigt, was wir zu tun haben. Aber wir haben sein Wort und sein Geist führt uns den nächsten Schritt. Gut, Paulus ist flexibel. Somit haben wir diese Reise, er geht wieder den gleichen Weg zurück. Und, also auch interessant, von Troas, da bleibt er noch ein bisschen, schickt seine Begleiter voraus und er braucht dann 5 Tage von Troas bis nach, nicht von Troas, sondern von Neapolis, das ist die Hafenstadt von Philippi, bis nach Troas braucht er 5 Tage. Beim Hinfahren hat er nur 1 Tag gebraucht. Ja, es war halt wahrscheinlich Gegenwind oder sie hatten ein bisschen Problem mit dem Schiff damals. Weißt, so lang fährt man normal nicht 5 Tage in dieser kurzen Strecke. Aber es steht hier, dass er 5 Tage gebraucht hat und dann kommt er nach Troas. Das ist jetzt wieder auf der kleinasischen Seite. Aber das kann jetzt, na, es bringt dir nichts, wenn ich jetzt wieder zurückmache. Und hier kommt der zweite Teil. Der zweite Teil heißt eine lange Predigt. Und ich hoffe, dass das kein schlechtes Vorbild ist für mich jetzt. Diese Predigt, diese Geschichte, die wir da jetzt lesen, gibt uns auch eine Einblicke in die damalige Gemeindepraxis. Was war das Anliegen des Paulus? Ich habe es vorher schon gesagt. Es war sein Anliegen, einerseits das Evangelium zu verbreiten. Er hat es weitergesagt, vielen Leuten gesagt, wo immer er konnte. Es war aber auch sein Anliegen, das Evangelium zu vertiefen. Den Glauben der Geschwister, die jetzt das Evangelium angenommen haben, zu vertiefen. Weißt du, wir brauchen beides. Wir müssen aussehen, ja, aber wir müssen auch tief werden im Glauben, dass das Wurzeln hat. Aussaat und Pflege sind notwendig, auch in einer Gemeinde. Ich weiß nicht, wo es bei uns mehr mangelt, auf jeden Fall, wir müssen beides pflegen, ja, beides machen. Ja, die lange Predigt. Was gibt es uns für Einblicke in die Gemeindepraxis damals? Es heißt hier, am ersten Tag, es war ein Sonntag, der erste Tag der Woche, kamen wir und die Geschwister der Gemeinde in Troas zusammen, um das Mahl des Herrn zu feiern. Paulus, der am nächsten Tag weiterreisen wollte, sprach zu den Versammelten. Er hat ihnen so vieles zu sagen, dass es darüber Mitternacht wurde. In dem Raum im Obergeschoss, wo wir uns getroffen hatten, brannten zahlreiche Lampen. Das ist eine nüchterne Erzählung. Aber was können wir daraus ableiten? Ein paar Sachen. Erstens, eine Versammlung am ersten Tag der Woche. Die Gemeinde, die Menschen, die das Evangelium angenommen hatten und an Jesus Christus glaubten, haben sich am ersten Tag der Woche versammelt. Das war nicht der 7. Tag, der Sabbat, so wie die Juden, sondern der 1. Tag. Die Juden begannen bei den Juden war die Tageseinteilung so, dass der neue Tag mit dem Abend beginnt, also mit Sonnenuntergang. Ja. Bei den Römern und Griechen, so wie bei uns auch, beginnt der neue Tag mit Mitternacht. Da gibt es jetzt verschiedene Ansichten drüber, aber die meisten Kommentatoren sind der Meinung, dass Paulus hier am Sonntag am Abend, an unserem Sonntagabend, gepredigt oder geredet hat und das bis über Mitternacht zum Montag gedauert hat. Ist aber nicht so wichtig, ob das jetzt der Samstag auf Sonntag oder Sonntag auf Montag ist. Es war am ersten Tag der Woche und das ist eigentlich auch das, warum wir uns am Sonntag versammeln. Die Christen, für die Christen ist der neue erste Tag der Woche der heilige Tag sozusagen, der Tag des Herrn. Diese Versammlung fand in einem Privathaus statt. Es gab ja damals noch keine Kirchen. Irgendwo ist vielleicht ein bisschen ein größerer Raum gewesen, aber im dritten Stock. Offensichtlich hat man damals schon kleine Hochhäuser gebaut. Ja, dritter Stock, das war nicht so ein großes Problem. Und diese Versammlung war, sie versammelten sich, um das Brot zu brechen. Um das Mahl des Herrn zu feiern oder je nach Übersetzung Brot brechen. Das war eigentlich das Zentrum der Versammlung, der Hauptzweck. Auch heute werden wir das Brot des Herrn brechen. Und dann war noch die Versammlung, war da, um Lehre zu hören. Gut, jetzt kommt der Paulus, dem wir so viel verdanken, Thomas war er ja auch schon einmal, und jetzt können wir wieder von ihm was lernen. Lernen. Etwas erfahren. Und wir müssen uns auch vorstellen, damals hat es die Bibel noch nicht gegeben, die jeder lesen konnte. Es hat Briefe gegeben, die Apostel geschrieben haben. Es hat zu der Zeit noch kein Evangelium gegeben, soviel ich weiß. Aber es hat die Erzählungen gegeben und die Menschen wollten das hören. Sie waren lernbegierig. Wenn wir jetzt das anschauen, diese Punkte, dann steht nichts da von Gebet. Das ist traurig. Aber es stimmt, dass das Gebet genauso wichtig ist. Und es steht nichts davon, Musik, Gesang, Gottesdienstgestaltung. Versteht mich bitte nicht falsch, ich schätze gute christliche Musik überaus. Danke übrigens für die Lieder heute. Ich schätze die emotionale Komponente im Lobpreis sehr. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass wir oder christliche Kreise besonders viel investieren in diesen Bereich der Gottesdienstgestaltung und die Lehre vergessen wird oder wenig wird, sagen wir mal so. Nur so nebenbei. Es ist uns in keinem Buch des Neuen Testamentes erklärt, wie ein Gottesdienst ausschauen soll. Es gibt nur Hinweise. Und hier sind erster Tag der Woche, Brotbrechen, Lehre. Aber, und ihr kennt diesen berühmten Vers aus der Apostelgeschichte 2, wo es heißt, sie verharrten, die erste Gemeinde in Jerusalem, in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das sind die vier zentralen Punkte des Evangeliums, des Gemeindelebens. So viel zum Gemeindeleben. Und jetzt der Unfall. Eutychus, ein Knabe wahrscheinlich, junger Mann, Knabe. Es wundert uns nicht, dass der diesen Unfall hat. Eine nächtliche Versammlung mit vielen Leuten in einem engen Raum und vielen Öllampen. Was bewirkt das? Sauerstoffmangel. Sauerstoffmangel. Fenster auf, klar, man muss Fenster aufmachen, damit man nicht einschläft, aber es ist auch diese Gefahr, dass du hinausfallen kannst. Die Umstände waren verständlich, sagen wir mal so, Hat der Paulus eine Schuld, dass er so lang redet? Hat der Tychikus Schuld, dass er einschlaft, wenn der wichtige Apostel Paulus redet? Ist noch niemand eingeschlafen? Wer ist schuld? Niemand ist schuld. Es ist einfach passiert. Gott hat es zugelassen. Ich glaube, übrigens die Gemeindeleitung ist schuld. Sie hätte müssen für besseres Raumklima sorgen. Das. Und dass man nicht am geöffneten Fenster sitzen soll, ist eigentlich arbeitsrechtlich ganz klar. Also das weiß der Hubert. Es ist verboten. Also es gibt einige Dinge, die falsch gelaufen sind. Aber das ist unwichtig. Wir lernen etwas aus der Geschichte. Diese Geschichte, ich habe mir gefragt, warum steht das da? Warum passiert das überhaupt? Warum ist dieses Unglück passiert? Und ich habe diese Fragen der Schuldzuweisung, kann ich nicht, die stimmen nicht. Deshalb steht das nicht, ist es nicht passiert. Das passt überhaupt nicht zu Gott und zu seinem Evangelium. Aber es steht etwas im letzten Satz dieses Abschnittes, den wir gelesen haben, das wir am Anfang auch schon gelesen haben. Da steht nämlich, sie brachten den Jungen lebend und wurden nicht wenig getröstet. Oder die Neue Genfer Übersetzung, dieses Erlebnis war für die Christen eine große Ermutigung. Was haben wir gesagt, war denn Paulus sein Anliegen? Ermutigung, Ermahnung und Ermutigung. Er hat gepredigt, er hat gelehrt, er hat ihnen Dinge erklärt. Und jetzt passiert dieses Unglück. Und eigentlich ist es eine Katastrophe. Und könnt ihr euch das vorstellen, was ist, wenn hier jemand umfällt? Was dann passiert? Wir stürzen uns hin, die Experten werden die richtigen Handlungen setzen, dass der oder die Betroffene versorgt wird, wir holen die Rettung und so weiter. Das war damals. Nö, es war ähnlich, die sind hinuntergelaufen. Und Paulus, irgendwie ist er cool. Er geht hin und legt sich auf den Verunfallten und sagt, fürchtet euch nicht. Hört auf zu klagen. Beruhigt euch. Ich meine, das muss man ja wissen, wenn sowas passiert, dann gibt es nicht nur Aufregung, Tumult, sondern auch Klagen, Anfragen. Warum? Wer hat das überhaupt? Warum ist das Fenster offen? Wie können Sie das zulassen? Oder Gott, wie kannst du das zulassen? Macht keinen Lärm, eine andere Übersetzung. Seine Seele ist noch in ihm. Und der junge Mann ist wieder lebendig. Der Lukas war dabei. Der kennt sich doch aus mit dem. Also, es muss wirklich was Übernatürliches gewesen sein. Das ist keine alltägliche und immer wieder, also alltägliche Begebenheit, die wir so automatisch erwarten können, dass Gott immer so handelt. Aber in dieser Situation zeigt uns das Wort Gottes, worauf es ankommt. Es kommt darauf an, dass wir durch die Lehre, das was Paulus geredet hat, und durch das Wirken des Heiligen Geistes ermutigt werden. Also, mir hat das wirklich bewegt, dass Gott sowas zulässt, damit Ermutigung passiert. Er lässt das Unglück zu und hebt die Folgen des Unglücks wieder auf. Vielleicht habt ihr ja schon ähnliche Dinge erlebt. Es muss nicht immer und es wird nicht immer so positiv ausgehen. Aber über alles hinaus, das, was Gott in unserem Leben zulässt, soll zur Ermutigung, zum Positiven führen. Auch wenn es schlechte Dinge sind. Das ist nicht immer leicht zu begreifen. Jedenfalls, die Geschichte ist wirklich unglaublich. Der Paulus sagt, macht es keinen Wirbel, der lebt, er ist wieder gesund. Okay, dann geht er hinauf und jetzt wird die Mahlfeier gemacht. Als ob nichts passiert wäre. Das ist unglaublich. Warum steht dieses Ereignis, und das ist das Letzte, was ich jetzt sagen möchte, unmittelbar vor der Mahlfeier? Was sagt Paulus? Hört auf zu klagen, beruhigt euch, er lebt. Was sagt der Engel zu Ostern, wie sie die Frauen zum leeren Grab kommen? Fürchtet euch nicht, Jesus ist auferstanden. Das sind nicht die gleichen Worte, ja, aber der gleiche Inhalt. Was immer passiert in deinem, in meinem Leben, wir haben die Gewissheit, dass Jesus das überwunden hat. Weil er ist in den Tod gegangen für uns. Er hat alle unsere Schlechtigkeit, unsere Sünden, alles, was wir falsch machen, was wir falsch denken, auf sich genommen und ist deshalb gestorben. Aber er ist wieder auferstanden. Das ist das Evangelium. Deshalb fürchtet euch nicht. Hört auf zu klagen. Jesus lebt. Und deshalb dürfen wir jetzt miteinander dieses Mahl auch feiern. Dazu lade ich, oder der Hubert euch nachher besonders ein. Amen.
Einfach herrlich. Danke, Karl. Wisst ihr, was mir jetzt aufgefallen ist?